In Vorarlberg habe ich Skilaufen gelernt. Ich komme aus dem deutschen Teil, aber genau, das ist das Bundesland, was mir als Jugendlicher am nächsten war. Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, vielen Dank für die Einladung in diesem Kontext und an diesem sehr, sehr schönen Ort und für die Einladung an diesem Festtag zu Ihnen sprechen zu dürfen. Das freut mich und das ehrt mich auch sehr, diesem tollen Ambiente. Und nach den einleitenden Worten jetzt freue ich mich noch umso mehr, hier zu Ihnen sprechen zu dürfen. Ich freue mich auch über die Double Keynote, wie man das heute nennt, mit Adelheid Biesecker. Adelheid Biesecker, wir kennen uns seit vielen Jahren und ist für mich als Wissenschaftlerin und als öffentlich engagierte Intellektuelle immer Vorbild. Und ich freue mich und damals schon bei der Einladung, dass wir das heute hier zusammen haben. Natürlich möchte ich Ihnen gratulieren, ganz herzlich gratulieren. Es wurde schon gesagt, ich komme vom Bodensee, bin in der mittelständischen Gastronomie aufgewachsen auf der Insel Mainau und habe eine Hotelfachausbildung, später Betriebswirtschaft studiert und weiß, wie schwierig es ist, sich mit innovativen Ideen in einem ja oft nicht besonders freundlichen wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Umfeld zu bewegen. Gerade das Gastgewerbe ist ja eines, wo die guten Arbeitsbedingungen nicht die Regel sind. Es ist bereits einiges gesagt worden und es wird noch gesprochen über die vielfältigen beschäftigungs- und arbeitsmarktpolitischen Herausforderungen und Sie werden auch Erfahrungen austauschen. Ich möchte mich diesem Thema, so auch die Einladung, aus einer etwas breiteren Perspektive nähern. Was sind denn aktuelle gesellschaftspolitische Herausforderungen? Wie können sie bearbeitet werden und welchen Beitrag können sozialwirtschaftliche Unternehmen dabei leisten? Ich schließe an die einleitenden Worte von Frau Pöhringer an. Damit habe ich bereits die drei Teile meines Vortrages benannt. Zunächst skizziere ich in der notwendigen Kürze einige Herausforderungen, die mich und andere dazu bringen, von einer notwendigen sozial-ökologischen Transformation zu sprechen. Dabei ist nicht so eine Art sozial angehauchter Umweltpolitik gemeint, sondern, wie ich zeigen werde, einiges mehr. Anschließend möchte ich einige Überlegungen anstellen, wie mit den genannten Herausforderungen und den vielfältigen Krisenprozessen umgegangen werden kann. Meine These wird sein, dass es ganz grundlegender Veränderungen bedarf und eigentlich auch viele Ansatzpunkte und Vorschläge bestehen. Und das verbinde ich dann natürlich mit dem Feld der sozialen Unternehmen und mit der Frage, welchen Stellenwert qualitätsvolle und existenzsichernde Beschäftigung in gemeinnützig und nachhaltig ausgerichteten Unternehmen leisten kann. Zu meinem ersten Teil einer kurzen Zeitdiagnose. Vor einem Jahr, im Jänner 2015, begann ich mit Kolleginnen und Kollegen eine Konferenz im Namen der Assoziation für kritische Gesellschaftsforschung, AKG, zu planen. Die Konferenz selbst fand dann im Juli letzten Jahres im Karl-Renner-Institut statt und wir haben, und deshalb erwähne ich das, für die Konferenz den Titel Brückenjahr 2015 gewählt. Für das Brückenjahr 2015, für diesen Begriff, gab es vor einem Jahr einigen Anlass. Anfang 2015 standen die Wahlen in Griechenland an, die bekanntlich von einer Partei gewonnen wurde, die sich klar gegen die europäischen Austeritätspolitiken richtete und versuchte, die anderen Regierungen und die europäischen Institutionen zum Umdenken zu bringen. Die spanische Partei Podemos hatte bei der Europawahl 2014 ein starkes Ergebnis erreicht und war in den Umfragen Anfang 2015 mitunter stärkste Kraft. War das der Anfang einer Infragestellung der europäischen Austeritätspolitik, die, wie wir wissen, so viele Alternativen unmöglich macht oder bestehende Alternativen gefährdet oder zerstört? Nehmen wir als Beispiel Spanien, das Sonnenland Spanien, das wenige Jahre zuvor endlich angefangen hat, eine ambitionierte Energiewende anzugehen und eine der ersten Sparmaßnahmen war dann, diese Energiewende wieder einzustellen. Doch es kam 2015 bekanntlich anders. Schon die mörderischen Anschläge auf die Redaktion des französischen Satiremagazins Charlie Hebdo Anfang Jänner 2015 deuteten die Brutalisierung der Politik an. Und die erste Jahreshälfte war dann europapolitisch geprägt, dass der Austeritätskurs nicht verlassen werden sollte. Griechenland wurde monatelang zermürbt. Der Befreiungsschlag des Referendums Anfang Juli, das Nein zur Austeritätspolitik, wurde von den Mächtigen Europas nicht akzeptiert. Die Politik der Spaltung und des fehlenden Ausgleichs, der fehlenden Zukunft und der Angst vieler Menschen ging und geht weiter. Mitunter schien es so, dass die disziplinierenden Maßnahmen gegen die griechische Bevölkerung auch ein Fingerzeig für andere Länder war. Kommen wir kurz zu Österreich. Im Jahr 2015 Das bedeutete für Österreich den Aufstieg der rechtsextremistischen FPÖ, wie wir bei den Landtagswahlen in der Steiermark, Burgenland, Oberösterreich und dann in Wien erleben mussten. Gleichzeitig gab es eine Paralysierung der etablierten Parteien, die kaum eine Antwort darauf zu finden scheinen. Weitgehende Gestaltungsansprüche scheinen aufgegeben worden zu sein. Die Steuerreform im Sommer war ein Indikator dafür, dass eben die Vermögenden in dieser Gesellschaft trotz der Krise nicht zur Bearbeitung der Krise herangezogen werden. Dass mehr Gerechtigkeit geschaffen werden sollte, dass eine einigermaßen solidarische Gesellschaft geschaffen werden soll, das wurde in der Steuerreform nicht so festgelegt, dass die wirklich Vermögenden und Einkommensstarken in dieser Gesellschaft ihren Beitrag leisten. Die Regierungsparteien auf Bundesebene haben nicht grundlegend bei allen Erfolgen im Einzelnen, Herr Hundsdorf hat es gerade gesagt, aber sind bislang nicht in der Lage, der zunehmenden Spaltung entgegenzugehen. Dann Ende des Brückenjahres 2015 die terroristischen Anschläge, wiederum in Paris, und die Kriegserklärung der französischen Regierung und dem Anschluss daran anderer Regierungen an den Islamischen Staat. Letztes Ereignis, das haben wir noch gute Erinnerung, die Klimakonferenz in Paris im Dezember, die auch ein nicht annähernd aus meiner Sicht befriedigendes Ergebnis brachte, obwohl sehr stark als Erfolg inszeniert, wir erinnern uns den minutenlangen Applaus, dann als das Abkommen von Paris vorgestellt wurde, aber umweltpolitisch ist das Abkommen eine Enttäuschung und wir werden in 10 Jahren wieder sagen, wir haben wieder eine Chance verpasst. Was hat das nun allen mit Ihnen? Mit dem Bundesdachverband Sozialer Unternehmen, mit ihren Mitgliedern und mit den Beschäftigten zu tun. Aus meiner Sicht zeigt die angedeutete und natürlich stark verkürzte Zeitdiagnose, dass weiterhin die zentralen Grundlagen unserer Gesellschaft erodieren, dass die Zukunftsaufgaben nicht angegangen werden. Und das betrifft auch in vielen Bereichen die Welt der Erwerbsarbeit und ihr Verhältnis zu anderen Tätigkeiten. Erwerbsarbeit wird zunehmend verdichtet, führt zu Burnouts. Immer mehr Menschen halten ihre Arbeit für wenig sinnvoll. Standorte und die dort ansässigen Beschäftigten werden gegeneinander ausgespielt. Es dominiert auch hier die Angst vieler Menschen vor der Zukunft. Ein Beispiel ist die Diskussion, die ja sehr dynamisch jetzt losgeht um Industrie 4.0, die einerseits auf der Arbeitgeberseite mit enormem Optimismus verbreitet und auch gefördert wird und andererseits gibt es bei Beschäftigten eine große Unsicherheit. Doch es gab im letzten Jahr einen überragenden Lichtblick. Der Sommer 2015 zeigte ein unerwartet großes Ausmaß an Solidarität in der österreichischen Bevölkerung. Die große Zahl ankommender Flüchtlinge verursachte eine unvorstellbare Welle eben dieser Solidarität. Und die offizielle Politik konnte angesichts der gesellschaftlichen Grundstimmung gar nicht anders als einzulenken. Ich bin nicht blind gegen die jüngsten Entwicklungen. Doch wir haben ein wunderbares Testat, und darauf kommt es mir jetzt an, dass Solidarität und praktische Unterstützung in dieser Gesellschaft durchaus stattfinden, wenn eben das eigene Handeln als sinnvoll eingeschätzt wird. Und das war im Sommer 2015 so. Ich hoffe, es ist weiterhin so, auch in der Zukunft. Was also nun ansteht, und Sie haben das bereits erwähnt, ist den ankommenden Menschen ein auskömmliches Leben zu ermöglichen, dass sie nicht in Konkurrenz mit den Schwächeren hierzulande auf dem Arbeitsmarkt müssen. Das wäre unsolidarisch. Und das würde auch ziemlich sicher den Aufstieg der Rechtsextremen weiter befördern. Was ich daran verdeutlichen möchte, wir benötigen dringend, gerade jetzt nach dem Brückenjahr 2015, eine weitere Runde der Institutionalisierung von Solidarität. Einer Institutionalisierung im Alltag, aber auch in den Bildungssystemen, an den Arbeitsmärkten. Natürlich ist Solidarität erstmal ein zwischenmenschliches Verhältnis, aber es geht eben auch um die Institutionalisierung, um die gesellschaftliche Absicherung, die historische Errungenschaft einer institutionellen Absicherung der Solidarität ist natürlich der Sozialstaat, die auf Dauer gestellte und nicht immer ad hoc erbrachte Solidarität. Und die muss ausgeweitet werden. Und in gewisser Weise sind Sie als Verband und vor allem Ihre Mitgliedsunternehmen eine Art institutionalisierter Solidarität. Sie stehen für ein Thema, das in Zeiten globalen Wettbewerbs und der Macht der Vermögensbesitzer wichtig ist. Die Realisierung von guter Arbeit. Damit bin ich bereits im zweiten Teil meiner Überlegungen. Wie kann mit den Herausforderungen umgegangen werden, insbesondere arbeitsmarktpolitisch, aber auch im breiteren Kontext? Ich wurde gebeten, zum Thema der sozial-ökologischen Transformation zu sprechen und der Begriff wirkt zugegebenermaßen etwas sperrig. Aber er verweist auf eine drängende Frage, die uns alle angeht. Wie können Lebensbedingungen geschaffen werden, unter denen möglichst alle Menschen in die Lage versetzt werden, ein sinnerfülltes und selbstbestimmtes Leben zu führen? Ein Leben ohne Angst, ein Leben mit Unterstützung aus der Gesellschaft in Situationen von Leid und Not. Das impliziert jene eben gute Bedingungen in der Erwerbsarbeit, gesellschaftliche Ausgleichsmechanismen und auch einen, da kommen wir nachher zu, erweiterten Arbeitsbegriff. Diese alte, aber sich immer wieder aktualisierende und immer wieder unter Druck kommende Frage war ja ein zentrales Moment, um Unternehmen der Sozialwirtschaft zu gründen und zu fördern. Sie und Ihre Aktivitäten sind ein wichtiger Teil einer Orientierung an eben jenem guten Leben. Und dieses gute Leben ist nicht eines für wenige, ist nicht deutsche Vita für wenige, sondern, auch das wurde bereits gesagt, ist ein gutes Leben für alle. Also nicht das gute Leben nur für die mit mehr Einkommen, für mehr Vermögen, mit mehr Bildung, mit mehr Macht. Und diese Macht und dieses Einkommen führt dazu, dass andere die Arbeiten machen, die man vielleicht selber nicht so gerne macht, am besten unter schlechten Bedingungen, weil es dann billiger ist. Und dieses gute Leben für alle, also die Bedingungen für ein sinnerfülltes und selbstbestimmtes Leben, ne? Es ist kein Argument der Gleichmacherei, alle sollen gleich leben, bedarf Formen des individuellen und gesellschaftlichen Wohlstands, die auf politische Gestaltung, sozial-ökologisch verträgliche Produktion und eben ein attraktives Leben für die Menschen setzt. Ein Leben in Unterschiedlichkeit, Differenzen anerkennt, Konflikte austragen. Das bedeutet, Macht und Ausbeutung einzuhegen, das Ende ökologischer Zerstörung und eben die Schaffung von Ausgleichsmechanismen. Aber es war nie nur die Erwerbsarbeit selbst, die gut und auskömmlich sein sollte. Es war immer schon das Ganze der Arbeit, von dem Adelheid Wiesecker sprechen wird. Wer verrichtet die unbezahlten Arbeiten, die ja immer noch in einem größeren Teil unserer Gesellschaft ausmacht und meist von Frauen geleistet wird? Damit, wenn wir einen breiten Arbeitsbegriff und diesen breiten Blick auf Gesellschaft haben, dann können wir die Bedingungen in den Blick nehmen, unter denen Menschen ihre Individualität entfalten können und eben solidarisch in solidarischen Zusammenhängen leben können. Sozialökologische Transformation und die Forderung nach einem guten Leben für alle bedeutet ganz konkret eine andere Art und Weise der Produktion und des Lebens. Weniger Autos. Bis künftig vielleicht gar keine Autos in autofreien, Wolfgang Sachs sagte mal, autobefreiten Städten, weil wir wissen, dass die Städte lebenswerter sind, wenn sie autoarm, autofrei sind. Wir wissen um die ökologischen Voraussetzungen und Folgekosten von der Produktion von Automobilität, Energie und anderem. Weniger Flugverkehr, weniger Fleischkonsum, aber nicht als moralischen Appell, ich will Sie heute Morgen hier nicht sozusagen moralisch beglücken, sondern als gesellschaftspolitische Aufgabe, dass aber dann auch in die Bedürfnisse, in die Wünsche von Menschen eingebaut werden muss oder sie müssen das selber wollen. Das kann aber nicht auf dem Rücken der Beschäftigten geschehen, das diskutieren wir in der Debatte um soziale ökologische Transformation, deshalb kann man nicht einfach postulieren, raus aus der Automobilität, sondern Konversion von Produktionen, von Städten, von anderem, um eben die Bedingungen für ein gutes Leben zu ermöglichen. Und das bedarf der gesellschaftlichen Gestaltung. Die Frage nach einer sozial-ökologischen Transformation und gutem Leben muss zwei Sachverhalte berücksichtigen. Ich spreche ja zum einen von sozial-ökologischer Transformation, ich habe das angedeutet. Denn in Zeiten der ökologischen Krise verbieten sich jene Strategien, die traditionell Antworten waren auf gute Lebensbedingungen und ein auskömmliches Leben von Menschen. Die Wunderformel, die gerade ja im sozialdemokratischen Spektrum historisch sehr verankert ist und bis heute verankert ist, heißt wirtschaftliches Wachstum. Eben jenes Wachstum soll Verteilung generieren und die Verteilung von Einkommen wird dann gleichgesetzt mit guten Lebensbedingungen. Das funktioniert aber heute nicht mehr. Schon aus ökologischen Gründen. Wir wissen von den eben problematischen Voraussetzungen und Folgen unserer Produktions- und Lebensweise. Auch wenn es weitgehend ignoriert wird und wenn die Pariser Konferenz 2 Wochen inszeniert wird und hyperpolitisiert und eine Woche danach ist alles vorbei. Die Wunderformel des kapitalistisch getriebenen Wirtschaftswachstums führt dazu, dass Dynamiken eskalieren, dass wir in einer immer weniger kontrollierbaren Moderne leben. Das ist der Begriff, der zunehmend eingeführt wird, ist der eskalierenden Moderne. Die einzelnen Gruppen in der Gesellschaft oder Regionen kämpfen immer mehr darum, dass die Probleme und Krisen nicht so sehr bei ihnen stattfinden, sondern anderswo. Stichwort europäische Krisenpolitik. Auch wenn wir sozusagen in Österreich ganz gute Verhältnisse erleben, gibt es Mechanismen, dass die Krise woanders bearbeitet oder eben nicht bearbeitet wird. Also räumlich wird es verschoben oder zeitlich, Stichwort Klimawandel, die Voraussetzungen und Folgen unserer Produktions- und Lebensweise werden in die Zukunft verschoben, vor allem die negativen. Aber die Gründe für die Eskalation und die damit einhergehenden Probleme unserer Produktions- und Lebensweise, nämlich ihre kapitalistische, imperiale, patriarchale Ausprägung, die verbunden ist mit Interessen, mit politischen Strategien, mit kulturellen Normen, Geiz ist geil, kauf dich glücklich, das sind ja starke kulturelle Normen, die werden kaum benannt. Und das ist eine wichtige Einsicht. Die Abhängigkeit unserer Gesellschaften von Wirtschaftswachstum, und das ist ja nicht zu negieren, ich sage ja nicht einfach nur Wirtschaftswachstum ausstellen, die Profite hängen davon ab, wie auch die Löhne, die Verteilungsspielräume. Die staatlichen Einnahmen hängen davon ab, wie auch die Legitimität. Die Politik muss sich daran messen, ist das Wachstum 1,5%, ist es besser, ist es 0,2%, ist es schlechter. Das gilt es nicht zu negieren, aber zu problematisieren. Weil, und das ist meine zentrale Überlegung, und das lehrt ja auch die jüngste Wirtschaftskrise, Wachstum, die Fixierung auf das kapitalistisch getriebene Wachstum führt zunehmend zu Instabilität. Und das beste Beispiel ist natürlich die Finanzmarktkrise. Ein finanzmarktgetriebenes Wachstum führte 2008 zur dramatischen Krise. Andere Beispiele, das kennen wir, sind ein Autounfall ist wachstumsfördernd, ein Fabrikunfall, ein Erdbeben, das hat aber nichts mit Wohlstandssteigern zu tun. Ich habe vor einem Jahr in der FAZ einen langen Artikel zu dem Thema gehabt, der war überschrieben, das gerissene Band von Wohlstand und Wachstum. Und dem müssen wir uns in gewisser Weise stellen, ohne zu sagen, wir schalten einfach das Wachstum ab. Aber wir müssen anerkennen, dass wir nicht mehr die Zauberformel haben, wirtschaftliches Wachstum. Verstehen Sie mich bitte nicht falsch. Es geht nicht darum, das Wirtschaftswachstum an sich in Frage zu stellen. Natürlich müssen bestimmte gesellschaftliche Sektoren wachsen. Im Bereich sozialer Dienstleistungen, wie Bildung, Pflege, beim Ausbau erneuerbarer Energien, im öffentlichen Transport wird das allzu deutlich. Hier muss ausgebaut werden mit qualifizierter, gut bezahlter, sozial abgesicherter Erwerbsarbeit. Das Problem ist aber, dass die Fixierung auf das kapitalistisch getriebene Wirtschaftswachstum eben tendenziell nicht mehr nach Qualität fragt, nicht mehr nach Sinn, nicht mehr nach den Ursachen, nach der Basis und den Folgekosten und dass vor allem über die Investitionen verfügt wird nach den natürlich uns bekannten Kriterien, wo kann mehr Gewinn gemacht werden. Das ist das eine Moment, was wir heute berücksichtigen müssen. Wir können die alte Zauberformel Wirtschaftswachstum löst alles nicht mehr anwenden. Das zweite Moment, von dem ich sprach und das sich stellt im Kontext der alten und immer wieder neuen Frage des guten Lebens, verdichtet sich in den zunehmenden Flüchtlingsbewegungen. Die Gründe, warum Menschen ihre Heimat verlassen müssen, sind natürlich vielfältig. Autokraten, die nicht von der Macht lassen können und oft genug vom Westen gestützt werden. Kriege, die dann enorme Folgekosten haben und Fluchtbewegungen. Es gibt Studien, die zeigen, dass die große Dürre in Syrien zwischen 2006 und 2012, die ja 2 Millionen Menschen vom Land in die Städte haben fliehen lassen, also innerhalb von Syrien, mit dem Klimawandel zusammenhängt. Und dieser Klimawandel wird nicht in Syrien verursacht, sondern von einem nördlichen Wirtschaftsmodell, das die Leiden der Menschen in anderen Weltregionen gegebenenfalls vergrößert und sie dann zur Flucht zwingt. Und damit sind wir bei einem schwierigen Punkt, auf den wir noch gar keine richtige Antwort haben, aber ich will ihn benennen. Ein gutes Leben für alle gilt nicht nur in einem Land, auf den Wohlstandsinseln, auch das in Anführungszeichen, weil hier nicht alle wohlständig sind, aber auf den tendenziellen Wohlstandsinseln, sondern eben tendenziell auch in anderen Weltregionen. Und vor allem kann ein gutes Leben für alle in Österreich oder in einigen europäischen Ländern nicht auf Kosten von anderen laufen. Um diesen Zusammenhang genau einen Blick zu nehmen, habe ich mit meinem Kollegen Markus Wissen vor einigen Jahren den Begriff der imperialen Lebensweise geprägt. Imperial bedeutet nicht, wir sind alle kleine Imperialisten, sondern es bedeutet, dass die Lebensweise des globalen Nordens insofern problematisch wird, weil es ist ja wir in unserem Alltag, Produktion und Konsum, auf den prinzipiell unbegrenzten Zugriff haben auf Ressourcen, auf Raum, auf Arbeitsvermögen andernorts. Ja, die Globalisierung ist ja ganz stark auch eine Globalisierung, die unseren Warenkorb anschwellen lässt, wenn wir genug Einkommen haben, weil die Produkte in Bangladesch oder anderswo billiger produziert werden. Also die Produktivitäts- und Wohlstandsentwicklung in den kapitalistischen Zentren basierte historisch auf einer für sie sehr vorteilhaften Weltressourcenordnung und auch Weltarbeitsordnung. Und das verursacht Leid und Elend in vielen Ländern. Dazu kommt aber heute noch was anderes. Es ist ja nicht nur Leid und Elend in vielen Ländern, sondern, ich arbeite ja zur Globalisierung, das Faszinosum des Aufstiegs der Schwellenländer. Und ein Problem, mit dem wir uns auch befassen müssen, ist, dass wir eine zurzeit dynamische Ausbreitung der imperialen Lebensweise gerade in den Mittelschichten der Schwellenländer erleben, in China, in Brasilien, in Indien. Diese zwei sozusagen Aspekte, also nicht mehr das Füllhorn des Wachstums und eine Lebensweise, die ihre Voraussetzungen, Kosten ignoriert, sollte uns dazu bringen, unsere Produktions- und Lebensweise zu einer solidarischen und ökologisch nachhaltigen umzubauen. Lassen Sie mich den Gedanken noch kurz zuspitzen. In einer Zeit einer expansiven, immer mehr eskalierenden und für viele Menschen instabilen Moderne können viele und müssen viele Alternativen dazu beitragen, andere, inklusivere, ökologische und solidarische Produktions- und Lebensformen zu stärken. Das sind die Keimformen einer solidarischen Moderne und keiner mehr eskalierenden und problemverursachenden Moderne. Ich komme zu einigen politischen Konsequenzen. Gerade für Verbände wie den Ihren, für Gewerkschaften, für sozial-ökologisch ausgerichtete NGOs, für progressive Unternehmen und auch ihre Interessenvertretung gilt es aus meiner Sicht, wieder ein gesellschaftspolitisches Mandat zu übernehmen und zu formulieren. Natürlich betreiben sie Interessenpolitik, sie sollen und müssen Interessenpolitik betreiben, aber eben es geht um mehr. Sie vertreten ja in ihren konkreten Interessen auch allgemein ein Interesse an guten Arbeitsbedingungen für andere in der Gesellschaft. Sie bestehen darauf, dass Betriebe erfolgreich bestehen können und dennoch ihre Beschäftigten nicht auf Teufel komm raus ausbeuten müssen. Und wenn wir verschiedene Bereiche durchgehen, wäre sozusagen meine Anregung, dass verschiedenste Interessenorganisationen, wenn sie überhaupt sozial-ökologische Fragen thematisieren, die Frage des guten Lebens für alle, dass sie sich in diesen breiteren Kontext stellen. Dabei sollten wir nicht naiv sein. Gegen solche Veränderungsprozesse stehen knallharte Interessen. Die Vermögensbesitzer haben uns in den letzten Jahrzehnten und dann insbesondere seit der Krise ab 2008 vorgeführt, wie bestimmte Interessen durchgesetzt und abgesichert werden. Also, Interessenpolitik ausweiten. Eine zweite Anregung. Ein zentraler Ansatzpunkt ist meines Erachtens, gerade in der aktuellen Krise und dem Damoklesschwert steigender oder der Erfahrung jetzt auch steigender Arbeitslosigkeit und zunehmender Prekarisierung, dass ein sozial-ökologischer Umbau, eine sozial-ökologische Transformation mit progressiver Arbeits- und Arbeitszeitpolitik verknüpft werden muss. Dabei geht es nicht nur um den Umbau, den Abbau steuerlich begünstigter Überstunden oder attraktive Modelle von Wochen- und Lebensarbeitszeit, die sind wichtig. Aber über das Thema von Arbeitszeitpolitik geraten auch ökologische Probleme in den Blick. Die Frage des Produzierens und Konsumierens selber kann thematisiert werden. Was produzieren wir eigentlich? Und was sind die Triebkräfte, dass wir das heute produzieren? Und was verhindert, zu anderen Formen der Produktion und des Lebens zu kommen? Welchen Stellenwert hat eigentlich Lohnarbeit in unserer Gesellschaft? Wie sieht es mit anderen Tätigkeiten wie der unbezahlten Sorgearbeit aus, wie mit gesellschaftspolitischem Engagement? Lassen Sie mich zum Abschluss meiner Ausführungen einige Perspektiven und Begriffe nennen, die in der Debatte um sozial-ökologische Transformation und gutes Leben für alle eine Rolle spielen. Erstens, gesellschaftliche Veränderung bedarf, und das haben Sie schon in der Einleitung gesagt, bedarf der Experimentierfelder. Die können aus sich heraus entstehen, die entstehen auch ganz oft aus sich heraus. Sie können und müssen aber oft am Anfang oder später von der öffentlichen Hand oder von anderen unterstützt werden. Und das war wohl der Gedanke von Alfred Dallinger vor 30 Jahren, Initiativen der Sozialwirtschaft auf diese experimentelle Art und Weise zu unterstützen. Und die Experimentierfelder für Alternativen sind wichtig, gerade gegen den ökonomischen und kulturindustriellen Einheitsbrei, in dem Wahlfreiheit zum Marketing-Gag wird. Ich darf wählen, wenn ich im Supermarkt stehe. Und in dem gerade die konkreten Arbeitsverhältnisse zurzeit ja eher verdichtet werden und nicht besonders attraktiv sind. Also mein erster Punkt wäre mit den Experimentierfeldern, aus diesen Feldern heraus, wie auch immer sie entstehen, können Beispiele entstehen, kann Nachahmung attraktiv werden, um eine sozial-ökologische Transformation voranzutreiben. Kein Auto haben, vegetarisch leben oder wenig und ökologisch produziertes Fleisch leben, muss auf eine gewisse Art und Weise cool werden. Ja, es muss sozusagen in der Gesellschaft verankert werden, nicht mit der moralischen Geste. Zweitens sprechen wir in den Diskussionen um sozial-ökologische Transformation von Pioneers of Change, von den Pionieren des Wandels. Das sind jene, die eben ausprobieren in den gesellschaftlichen Nischen. Dazu gehören Initiativen der Share Economy, der Solidarökonomie oder Food Cooperatives. Aber die Pioniere des Wandels, das ist immer mein Argument gegen die, die vor allem auf die Nischen schauen, die Pioniere des Wandels sind auch in den bestehenden Institutionen gefragt. In den Firmen, in den Verbänden, in den Gewerkschaften, in den NGOs, in den Arbeitgeberverbänden, in den Hochschulen. Ja, auch die Hochschulen sind ja sehr strukturkonservativ. Wo sind da die Pioniere des Wandels, die etwas anderes wollen? Deutlich wird dabei, gute Arbeit für alle ist neben den Nischen, neben den Experimentierfeldern, neben den Pioneers of Change eine politische Aufgabe. Ab einem bestimmten Punkt braucht, wenn es gesellschaftlich relevant werden soll, brauchen Alternativen eine gewisse Anerkennung, eine gewisse Größe. Sie brauchen Nachfrage, das werden Sie im eigenen Leib jeden Tag erfahren. Wie wird produziert und wie wird das Produzierte nachgefragt? Es braucht rechtliche Rahmenbedingungen, es braucht finanzielle Zuwendungen, insbesondere in der Anfangsphase. Und damit sind wir immer wieder bei der typischen oder bei der klassischen Frage von Politik, nämlich die Frage der Alternativen. Es muss entschieden werden, welche Sektoren werden gefördert, welche arbeitsmarktpolitischen Maßnahmen werden getroffen, welche werden nicht getroffen. Und diese Diskussion zu führen, dass Politik, obwohl wir in Zeiten von Postdemokratie vermeintlich leben, die Politik hat nichts mehr zu entscheiden. Doch, die Politik hat ganz viel zu entscheiden und sie muss sich das auch klar machen, welchen Weg sie gehen möchte und welche Initiativen sie stärken möchte. Das ist sozusagen war meine Enttäuschung über die Steuerreform oder wie der Umweltminister dann im Rahmen von Paris sagte, auf die Frage, naja, Sie haben ja die große Chance gehabt, letzten Sommer das Steuersystem zu ökologisieren, und sagt er so ganz lapidar, na, hat diesmal nicht geklappt, hoffentlich beim nächsten Mal. Ja? Das sind wirtschaftspolitische und gesellschaftspolitische Entscheidungen. Und schließlich, mit der Transformation in eine solidarische Moderne gehen attraktive Leitbilder einher. Zeitwohlstand, Mäßigung gegenüber den Ansprüchen an Ressourcennutzung und die Selbstverständlichkeit von Produkten, die wir über den Weltmarkt billig bereitgestellt bekommen. Leitbilder wie Frigga Haug, die von einer 4-in-1-Perspektive spricht, in dem eben nicht nur die Erwerbsarbeit in den Blick genommen wird, sondern verschiedene andere Aspekte der Arbeit, Sorgearbeit, die Arbeit, die Bildung, die sozusagen die Arbeit an sich selbst, in dem Sinne, dass man sozusagen zu einem ja, mehr weiß, mehr machen kann, machen möchte. Gesellschaftspolitisches Engagement. In einem Zusammenspiel dieser Veränderung kultureller, politischer, ökonomischer Art können alternative Praxen, politische Gestaltung, aber auch die Zurückdrängung des Bestehenden können dazu führen, dass wir einen sozial-ökologischen Transformationsprozess stärken und gutes Leben für alle haben. Also ein neues Wohlstandsmodell, das sich aus den Erfahrungen entwickeln muss. Das kann man nicht einfach als Blueprint oder als Masterplan beschreiben. Andere Formen der Ernährung, der Mobilität, der Energieversorgung, der Kommunikation, des Wohnens und des Kleidens. Und dabei fangen wir ja nicht bei Null an. Wir wissen ja ganz viel, oder es wird ja ganz viel experimentiert. Demnächst wird es den Kongress Wachstum im Wandel geben und dann im Februar 2017 den Kongress Gutes Leben für alle. Und das sind ja nicht nur die Kongresse selber, sondern die Bezugspunkte, die Vernetzung, die damit einhergehen. Der Ökonom Dieter Klein verwendet, das möchte ich nochmal abschließend zuspitzen, den Begriff der doppelten Transformation. Und er möchte dazu anregen, Transformationsprozesse in diese doppelte Perspektive zu nehmen. Einerseits geht es darum, heute realpolitisch, pragmatisch in der Krise des neoliberalen Kapitalismus die progressiven Dimensionen zu stärken. Und dafür steht ja Ihr Verband, dafür stehen ja Sie. Gleichzeitig aber werden diese konkreten Initiativen, diese Mikro-Auseinandersetzung um ein Gesetz, um Zuwendung, um alternative Praxen gestärkt, das ist die Idee von Dieter Klein, wenn sie sich in einen breiteren Horizont, in einen breiteren Kontext stellen. Also nicht nur das Klein-Klein, so wichtig das Klein-Klein ist, ich will hier nicht mit großen Pinselstrichen die Alternative an die Wand malen, das könnte ich gar nicht, aber das Klein-Klein, die alltäglichen Praktiken in einen größeren Kontext zu stellen. Das meint Klein mit der doppelten Transformation. Und das würde ich unterstreichen. Damit können wir diese Doppelbewegung schaffen. Also was sind attraktive Leitbilder, was sind Ideen einer guten Gesellschaft und wo geht es heute los, in diesem Doppelprozess das zu realisieren. Und da habe ich gute Nachrichten, die Sie längst herausgehört haben. Wachsende Teile der Gesellschaft erstarren nicht länger im Unmut über soziale Spaltung und Umweltzerstörung gegenüber der Arroganz oder Ignoranz der Mächtigen. Mehr und mehr Menschen machen sich auf, zumindest in Teilbereichen und teilweise auf sehr widersprüchliche Art und Weise, anders zu leben, langlebigere Produkte zu kaufen, ökologisch und sozial produzierte Lebensmittel. Das sind auch die Pioniere des Wandels und wiederum werden die, die das machen, die das produziert, ermuntern und so geht das ineinander über. Ich möchte also Sie, Ihre Mitgliedsunternehmen und insbesondere Ihre Mitarbeiter nicht überfordern. Sie sind hiermit nicht die erklärte Speerspitze der sozial-ökologischen Transformation. Haben Sie da keine Angst, das will ich Ihnen heute nicht mitgeben. Sie sollen nicht die ganzen Probleme lösen, die ich gerade benannt habe und die ja vor allem andernorts und von anderen verursacht werden. Aber ich möchte Sie ermuntern, und das wurde hoffentlich deutlich, Ihre eigenen Erfahrungen und Praxen eben in diesen breiteren Kontext zu stellen. Sich als mögliche Keimform, als eine mögliche Keimform einer sozial-ökologischen Gesellschaft zu verstehen, in der gute, sinnvolle und ökologisch nachhaltige Produktion, Leben und damit auch Arbeit im weiten Sinne zentral sind. Und in diesem Sinne gratuliere ich Ihnen nochmal ganz herzlich, wünsche Ihnen in der Zukunft alles Gute und den Mut, Ihre wichtigen Aktivitäten eben in diesen breiteren Horizont einer sozial-ökologischen Transformation und eines guten Lebens für alle zu stellen. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit.